anfangen und reden, Marcel, und haben nicht auf Recording gedrückt. Ausgerechnet bei der letzten Episode, die wir gerade
haben. Und ich habe so tolle Sachen gesagt.
Du hast so tolle Sachen gesagt.
Die ihr leider nie hören werdet.
Nee, wir lassen es jetzt einfach bleiben und machen da einfach weiter. Nein, Quatsch, machen wir nicht. Denn das ist ja schon ein kleiner epischer Moment. Finde ich wohl, weil wir haben jetzt echt Strecke schon hinter uns gebracht. Es wäre mal interessant, das in Worten wiedergeben zu können. Also wie viele Worte hier gefallen sind. Es waren derer eine Menge und ich würde behaupten, keines war umsonst. Jetzt behaupte ich nicht einfach so, weil ich mir gerade denke, das ist ein cooler Spruch. Dafür auch danke, weil du hast deinen Kopf aufgemacht, ausgerollt. Das sei an dieser Stelle durchaus auch mal gesagt, weil letzte Episode und ein bisschen Glitter um dich herum verstreuen.
Weißt du, was eine Stimme in mir sagt? Habe ich dir auch vorhin schon erzählt. Der Imposter in mir sagt, und das ist alles, was du drauf hast? Das ist eine Stimme, die mir laut sagt, ich bin jetzt leer, also ich habe dir in Grundzügen das erzählt von dem, was ich glaube, was erfolgreiches, langfristiges Unternehmertum ausmacht und was man, woran man da denken kann und draufgehen kann. Und so viel mehr ist da nicht. Und dieser Satz fällt mir so schwer zusammen, ich denke so, Alter, mehr hast du nicht drauf?
Hör dir die Episoden selbst mal an.
Weiß ich nicht, ob ich das machen will.
Also, ich finde, ich werde das machen.
Ja?
Ich werde das machen. Ich kann dir ja dann auch davon erzählen, ob ich jetzt dann finde, ob das eigentlich zu wenig ist. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, solltet ihr zufälligerweise hier
eure
das erste
Bewertung
Mal
zählt.
Bewertung zählt. Ja. Feedback ist herzlich willkommen. Vielleicht auch so für die Zukunft, wo sollte, könnte man tiefer nochmal einsteigen. Ich habe mir selbst ein paar Notizen gemacht, finde ich sehr spannend. Aber so ganz Feierabend ist noch nicht.
Wir wollen ja noch eine zweite Staffel machen.
Auch das. Das ist aber ein Cliffhanger, ohne jetzt zu erzählen, wo wir springen, so oder wie der Felsen aussieht. Aber so ganz durch sind wir noch nicht. Denn für jetzt habe ich mir noch gedacht, wir haben ein paar Themen echt schon gut, tief und finde ich auch in einer spannenden Reihenfolge gehabt. Ich fasse mal eben zusammen. Wir haben klar gesagt, Übersicht, warum glauben wir, ist das überhaupt wichtig, sich damit zu befassen? Ich sag's mal, das war die Hallo-Welt-Episode. Dann haben wir versucht, ein bisschen zu irritieren, zu provozieren, Spannung drauf zu bringen mit der Überschriftenfrage, nenne ich es jetzt mal in der nächsten Episode, die Organisation besteht nicht aus Menschen. Was kann das denn bedeuten? Was würde es ändern, wenn ich denn so beginne zu denken? Dann haben wir uns über den Begriff der BWL schwerpunktmäßig gebeugt und haben mal relativ breitbeinig gesagt, ich ja nicht, du warst das, BWL braucht kein Update, sondern braucht eine neue Betriebsversion. Also wir müssen die ganze Kiste neu denken und vieles, was wir heute drüber nachdenken, ist vielleicht gar nicht so förderlich und sinnvoll. Dann sind wir so ein bisschen in die Rollen reingegangen oder ein bisschen mehr und haben gesagt, wer entscheidet denn in einer Organisation, wie entschieden wird und wo ist der Unterschied? Herrlich. Und dann sind wir bei Personen geblieben oder bei Rollen und haben gesagt, naja, was ist denn, wenn der Unternehmer, die Unternehmerin zum Flaschenhals wird? So, und was kann ich da tun und warum sollte ich mich auch damit beschäftigen? Und das war noch nicht alles, sondern wir haben uns dann auch knallhart gleich noch gesagt, hey, Strategie, 3 bis 5 Jahresplanungen, was wir so machen, ist in einer Zeit wie heute vielleicht gar nicht mehr State of the Art. Und was wäre, wenn wir es anders tun? Also nur mal zu der Frage, ist das alles? ist vielleicht gar nicht so wenig gewesen. So. Aber gut, eine Frage jetzt noch zuletzt. Was muss ich tun, damit mein Unternehmen in 25 Jahren noch existiert? Das ist ja so die Frage, also so ein bisschen zu guter Letzt das wirklich Wesentliche, weil man könnte jetzt sagen, Hidden Champions, Familienunternehmen existieren schon lange, die legen wir einfach übereinander und sehen dann, wo ist der gemeinsame Nenner. Und könnten uns aber auch fragen, wo ist da ein Mythos drin? Weil diese Geschichten erzählen wir uns ja durchaus auch gerne. Was steckt da drin?
Mir hilft, Langfristigkeit zu verwenden wie so ein Qualitätskriterium. Und es ist Moral ärmer als Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit sehr schnell sagt, ich muss die Welt retten und ich muss was heile machen und gesund machen, was kaputt ist. Und ich glaube, unsere Welt ist nicht kaputt. Sie ist so, wie sie ist und sie war schon immer so, wie sie ist. Also man kann das auch so rum betrachten, anstatt immer so defizitär drauf zu gucken. Aber Langfristigkeit, glaube ich, ist ein super Kriterium, weil ein Kriterium für Erfolg in vielen Dingen ist Konsistenz, Persistenz, dranbleiben, länger dranbleiben als die anderen. Ja, länger den Ball beim Tennis zurückspielen als der andere. Damit gewinnst du. Du musst nicht den tollen Schlag machen und den Winner schlagen. Du musst nur immer den Ball einmal öfter zurückbringen als der Gegner. wenn ich langfristig denke, dann bin ich länger am Markt als all meine Mitbewerber. Dafür musst du schon was leisten, damit das geschieht. Das geschieht ja nicht von alleine. Mhm. Und ich glaube auch, dass Langfristigkeit im Kern Win-Win voraussetzt. Vielleicht sogar Win-Win-Win-Win-Win. Nämlich für Gesellschafter, Mitarbeitende, Partner, Umwelt und Kunden. Und wenn ich die alle unter einen Hut kriegen will, dann schaffe ich das natürlich nicht. Mit einem moralischen Anspruch, ich mache es allen gerecht. Das ist utopisch.
Wird scheitern.
Und wird vermutlich ständig scheitern. Mhm. Ich mag wiederum die negative Konnotation, also die negative Erklärung zu sagen, wie schaffe ich das, ohne mit so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Mhm. Schaden richte ich immer an. Ich werde die Natur in irgendeiner Form schaden. Ich werde auch mal mich nicht gut mit Mitarbeitern verhandeln. Ich werde mich auch mal mit den Lieferanten streiten. Und ich werde ganz sicher meine Kunden mal unglücklich machen und nicht optimal bedienen. Mhm. Aber wenn ich das alles probiere zu balancieren über einen langen Zeitraum, dann sehe ich auch viele Unternehmen, die lange sind, per se einen guten Teil leisten, weil sie ja oft Menschen über hunderte von Jahren Lohn und Brot bringen. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist Langfristigkeit ein schönes Kriterium, ein messbares Kriterium, womit ich mich verbinden will und wozu ich beitragen will. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt auf ein Startup gucke, der sagt, böse ist der Fall, jetzt mit Moral, scheißegal welches Produkt, Hauptsache so schnell wie möglich in einem Jahr an den Markt gepusht, skaliert und bitte schnell an den nächsten VC verkauft und kapitalisiert, damit ich meine 20 Millionen habe und die nächste aufmachen kann. Mhm. Das ist mal Klischee.
Ja, ja. Well, fair enough.
Also ich vermute, ich würde vielleicht sehr gerne mit so einem Unternehmer arbeiten, aber ich vermute eher nicht mit mir.
Mhm. Ja, weil das wäre interessant, da wäre ich gern Mäuschen.
Ja, weil alles das, was ich anbiete, was wir erzählt haben, ist darauf ausgerichtet, langfristig zu sein. Mhm. Also was passiert, wenn ich weiß, dass ich dir zweimal begegne? Wenn mir das nicht egal ist, dass ich dir zweimal begegne. Mhm. Ja, wir hatten vorhin beim Mittagessen eine Geschichte, wo du von 2-3 Mal von bekannten Menschen quasi geghostet wurdest. Mhm. Ja, und dann denke ich mir so, ja, und wenn ich weiß, dass ich selber nicht geghostet werden will und wenn ich weiß, dass das uncool ist, wenn du mich dann triffst in 2 Jahren, würdest du sagen so, hey, ich erinnere mich sehr gut an dich, ja, du hast mich damals geghostet und ich bin uncool mit dir und ich rede auch nicht sehr gut von dir. Mhm. Du hast über diese beiden Personen nicht sehr gut geredet.
Dem ist so.
Ja, so, ich kann das nachvollziehen. Aber ich möchte gern, dass wenn du in 10 Jahren über mich redest, sagst mit Marcel, das war cool. Mhm. Ein cooler Dude. Mhm. Und so können da, glaube ich, auch Unternehmen eine Reputation aufbauen über Langfristigkeit, zu sagen, die haben schon eine ganze Menge richtig gemacht, wenn es die so lange gibt.
Mhm. Mir fallen ein paar Unternehmen ein tatsächlich, also müssen wir jetzt gar nicht irgendwie Name-Dropping machen, aber wo sofort ein Gefühl aufkommt, diese Karma-Credits würde ich es jetzt mal nennen, ne? Du gehst sofort, was das Bild betrifft, ins große Ganze, nenne ich es jetzt mal, was so die Beurteilung, weil du bist immer in der Beurteilung irgendwo, also dieses wertfreie,
gibt's nicht.
Können wir uns schenken, glaube ich, ja. Und dass das sehr viel ausmacht und ich überlege das gerade jetzt vice versa mit der Frage, die ich mir in Verbindung damit auch noch gestellt oder dir stellen wollte, die Idee oder die Frage der Könnerschaft, also das, was du hier beschrieben hast, wäre das so der Oberbegriff oder wäre das so das, was Könnerschaft repräsentiert?
Ich vermute nicht. Gut. Ich vermute, Könnerschaft, Talent, Meisterschaft ist ein wichtiger Anteil. Mhm. Ich glaube, dass bei langfristigem Erfolg unfassbar viel Glück mit ins Spiel ist. Mhm. Ja, und das hören wir nicht gerne in einer planenden, rationalen Welt, wo wir sagen, ne, es muss ja alles erklärbar sein.
Tut sie sofort das Aber auf.
Ja, ja. Das Aber, das geht doch nicht, warum denn Glück? Ja, das muss doch was dafür tun. Und jetzt könnte man sagen, das Glück ist mit den Tüchtigen, ja, man muss auf das Glück vorbereitet sein. Und also das alles halte ich für richtig, das kann ich gut denken. Aber ich glaube, es gibt eben, das Leben ist nicht planbar. Mhm. Und Erfolg ist damit nicht planbar. Ich kann mich bemühen, so viel Voraussetzungen zu schaffen, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, vermutlich, dass Erfolg eintrifft. Mhm. Und da gibt es auch richtige gute Heuristiken. Hartnäckigkeit, dranbleiben, kein Scheiß machen, also was man nicht will, was du dir tust, bla bla bla. Da gibt es ganz viele Dinge dabei. Mhm. Aber es ist nicht planbar. Und es bleibt, das Leben ist voller Überraschungen und das Leben ist voller Leid. Die Buddhisten sind da sehr smart drin, ne? Die wissen das. Und wenn ich glaube, dass es nur an der einen Person hängt und dass nur diese Person das auslöst durch ihre Magie. Mhm. Ja, jetzt würde man sagen, auch bei einem, wir haben jetzt 100 Mal zitiert, ich bleibe mal dran, Steve Jobs. Steve Jobs hat auch Schweine Dusel gehabt. Mhm. War zur richtigen Zeit mit der richtigen kruden Idee. Hätte sein können, ein Jahr später, hätte sein können, wäre aus dem nüscht geworden. Ja. Ja. Und zwar gar nichts. Mhm. Ein Rohrkrepierer. Mhm. 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 Also Kausalität daraus zu tun, ist sehr gefährlich.
Mhm.
Talent, Vision ist eine Voraussetzung oder ist eine Bedingung, hilft, aber es ist kein Garant.
Mhm. Mhm. Zwei Abzweigungen habe ich jetzt da. Die eine ist die kürzere, die würde ich gerne kurz entmystifizieren, wenn man so möchte, oder hier eine Enttäuschung provozieren. Und das andere ist dann wahrscheinlich etwas, was man nochmal ein bisschen näher und tiefer betrachten kann, auch wenn es die finale Folge ist. Denn ich habe ja gesagt, diese Langfristunternehmen, was oft Familienunternehmen sind, kommt mir gerade so in den Sinn, wenn ich so auf Employer-Branding-Ebene unterwegs bin, in der Kommunikation auch, so dieses wir sind wie eine Familie, trara.
Ja.
Aus der Verkaufe, sage ich mal, nett, ne? Schön, hab sofort irgendwie, ist gut. Und trotzdem tut sich da so ein Widerstand auf. Ist der berechtigt oder sagst du, nö, also wenn ich Langfristunternehmen sein möchte, sprich 25 Jahre plus, dann ist die Family-Brille auf die Company schon eine gute.
Ha. Ich glaube, sie ist so, wie sie ist, wenn die Familie einen hohen Anteil in der Organisation hat. Ich kann gleich ein Beispiel erzählen, was ja sehr spannend ist. Dann ist das so.
Ja gut, aber dann ist es Familie. Also nie, dann ist es wörtlich, aber als ob, meine ich jetzt.
Ach, du meinst als ob?
Ja.
Also das Narrativ nur
verwendet. Das Narrativ.
Es zieht bestimmt gewisse Persönlichkeiten an, weil man unter diesem Begriff etwas vermutet wie Nähe, Wertschätzung, mehr Wärme, nicht kalt zu sein, ja, sondern wir vertrauen uns in Beziehung.
Mhm.
Wir hatten das mit modernen Organisationen, die sehr gut zusammenarbeiten, die einen hohen Wert auf New Work legen, dass manchmal sich Leute bewerben, nicht um dort zu leisten, sondern nur sich dort bewerben, weil man da so arbeitet.
Ist so hügelig.
Ja, also so, die bewerben sich nicht und dann stellt man fest, die tragen nicht zur Wertschöpfung bei.
Mhm.
Die haben sich entschieden, nicht dafür, um Kundenprobleme zu lösen, sondern wie dort gearbeitet wird.
Mhm.
Und so könnte auch die Familie sein. Ich will in Familien, weil ich auch Sicherheit bekomme und Stabilität kriege.
Mhm.
Das kann man als Narrativ verwenden, das kann funktionieren. Ich glaube, dass, wenn man systemtheoretisch daran geht, die Entscheidungsprämisse in Wirtschaftsunternehmen ist, Geld verdienen oder kein Geld verdienen. Und in der Familie ist es geliebt werden oder nicht geliebt werden.
Mhm.
Und wenn man das nur erkennt und trennt, ja, dann kann man sehen, welche Vorteile man sich anholt durch Beziehung und durch eine beziehungslastigere Organisationskultur und welche Nachteile das bedeutet.
Mhm.
Ein Nachteil ist zum Beispiel höfisches Verhalten.
Mhm.
Ja, also die Tochter wird Ministerin oder der Sohn, obwohl er nichts kann.
Mhm.
Erbreihenfolge. Ja, bei Königshäusern ein Riesenproblem gewesen. Ja.
Ja.
Es gab einen Top-König und der Sohn war ein Idiot. Ja, und er wurde, aber es gab keine Option, einen besseren zu nehmen, weil der Sohn eben König werden musste.
Das war der Deal.
So, das war so in solchen Systemen dabei.
Mhm.
Oder man kann nur sehr schlecht entlassen.
Ja.
Ja, weil man kann seine Schwiegermutter nicht entlassen. Ja, das geht nicht im Familienmuster, also fast unmöglich, sehr, sehr schmerzhaft, sich von seiner Schwiegermutter wirklich zu trennen.
Mhm.
Aber in Unternehmen kann es sehr, sehr hilfreich sein, sich durchaus schneller und auch wertschätzend voneinander zu trennen. Und zwar nicht in dem Motto, du bist scheiße, sondern jetzt trennen sich unsere Wege, vielleicht treffen sie sich auch wieder oder es passt nicht, also wie immer man das formulieren will.
Mhm. Mhm. Und nicht zuletzt könnte es ja dann auch sein, wie du es beschreibst, dass ich durch diese Familiennarration da auch Mauern hochziehe, die ganz und gar nicht wohltuend sind. Also wir haben jetzt sehr oft auch gesprochen, nicht simulieren, sondern wirklich am Markt, am Kunden, sich da auch zu stressen und auch durchaus nach Reibung zu suchen. Und eine Familie ist ja auch ein Konstrukt, die per se Abgrenzung betreibt. Aber ist ja klar, wer ist drin, wer ist draußen, und dann mache ich ja sehr schnell den Unterschied, wenn ich auch so spreche, der ist wie Familie, den lasse ich nah ran. Ja, und der andere ist halt nur der Nachbar, so von mir aus.
Obwohl, das halte ich für eine sehr wirksame Strategie.
Mhm. Okay.
Ja, also meine Kinder 14 und 16, das ist auch klischeehaft, aber ich habe es schon erlebt, mein Sohn ist 16, meine Tochter 14, die können sich durchaus miteinander fetzen. Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass sie sich scheiße finden.
Mhm.
So, wenn der Nachbarsjunge kommen würde und meine Tochter angehen würde, dann könntest du mal sehen, was mein Sohn macht.
Dann ist sehr klar, was.
Ja, mein lieber Freund, ich kann meine Schwester scheiße finden. Du nicht. Und zwar überhaupt nicht. Und in der Politik ist das ein etabliertes Mittel. Also ich hoffe, ich stretche es jetzt nicht zu weit. Ein externer Feind kann sehr vereinend wirken.
Ja, ja.
Also eine Abgrenzung. Ja, das wird böse gemacht. Putin, ja, sucht sich einen externen Feind, zettelt den Krieg an. Das war schon etabliert in allen Weltgeschichte. Wenn es innen scheiße läuft, zettel ich einen Krieg an. Alle sagen, es geht gegen die anderen. Und auf einmal vergessen wir unsere internen Reibereien. Sich einen tollen Wettbewerber oder Mitbewerber zu suchen. Nike, Adidas. Ja, wir wollen unbedingt besser sein als Nike. Wir wollen die besten Top-Spieler kriegen. Wir wollen mehr Umsatz machen. Kann eine ganze Organisation ausrichten, ihr Halt geben, ihr Energie geben. Also die Abgrenzungen sind eh drin. Und in der Systemtheorie reden wir immer von System und Umwelt, die sich miteinander zusammentun. Auch wenn ich sage, dass Organisationen nicht aus Menschen bestehen, sind natürlich Menschen Teil der Umwelt.
Oder anders gesagt, für System brauche ich Umwelt.
Genau, und ohne Umwelt kein System. Ja, so, also genau. Das ist natürlich nicht so eindimensional zu denken, es ist nur ein anderes Framing. Aber deswegen glaube ich, die Separierung, Familie, also man könnte sogar sagen, man kann nur durch Unterscheidung erkennen. Ja, also nur wenn ich Dunkelheit kenne, kann ich Licht erkennen. Yin und Yang. Ja, also nur wenn ich Schmerz habe, kann ich auch glücklich sein. Wenn ich nur glücklich wäre, wüsste ich nicht mehr, dass ich glücklich bin. Dich gibt es ja nur, weil es mich gibt.
Und jetzt das etwas größere Brett, was ich für heute noch mit zum Bohren gebracht habe. Nachfolge.
Ja.
Denn ich glaube, da stecken all die Fragen drin, die wir jetzt schon so mit drin hatten in der Episode. Denn ich versuche ja dann auch Stabilität zu gewährleisten aus dem besten Willen heraus, mit der besten Intention. Und in Vorgesprächen habe ich aber von dir verstanden, das ist nicht unbedingt das Richtige. Also so wie Nachfolgeprozesse gesteuert werden, also das Bild, das ich von der zu suchenden Nachfolge zeichne. Okay. Warum ist das für dich so ein relevantes Thema und wie würdest du, oder nach welchen Kriterien würdest du Bilder zeichnen, die das richtig machen oder besser machen? Ja.
Darf ich dir einen Merker sagen, dass du dir das bitte merkst, dass du gleich nochmal fragst?
Ja.
Also das ist Übergangsphase. Langsam, schnell, dass wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Okay. Nachfolge betrifft viele meiner Mandanten. Also meine Zielgruppe ist oft in ungefähr meinem Alter. Es ist nicht das junge Startup, das sagt, ich will ein langfristiges Unternehmen aufbauen. Davon hätte ich gerne mal ein oder zwei tatsächlich, weil ich das sehr interessant finde. Das ist ein anderer Unternehmertyp, deutlich jünger.
Meldet euch.
Anders aufgestellt, ja, aber will das langfristig aufbauen. Finde ich super spannend. Aber ich passe gut als Brückenbauer, ne, zu eher etablierten Unternehmern, weil ich mich viel mit dem neuen heißen Scheiß beschäftige, mit KI und mit Führung und mit Organisation, bin ich gut im Brückenbauen quasi in die neue Welt für etablierte Unternehmer. Und die trifft oft das Thema Nachfolge.
Ja.
So, und jetzt muss man verstehen, zwei Dinge. Als Unternehmer, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Also wenn man diesen Anspruch hat, dann ist man lost. Weil man eine Erwartung hat, die niemand, weder eine noch eine Gruppe noch die Organisation erfüllen kann.
Auch wenn ich gerade super stabil unterwegs bin und es sich überhaupt nicht abzeichnet, dass ich in den nächsten 3 Jahren etwas tut.
Also wir haben über 3-5-Jahre-Strategien gesprochen, dass das eine Illusion ist, dass sie in 3-5 Jahren nichts mehr tut.
Das ist jetzt wirklich Zufall. Ja,
nein, ich glaube nicht. Also weil die meisten Unternehmer, und ich rede ja nicht von Konzernen, da ist das was anderes, sondern wenn ich einen klassischen Hidden Champion, deutschen, guten Mittelstand habe, dann haben die 400 Leute, 1000, 1500 Leute. Das ist so die, vermutlich so eine Speckschicht von richtig hochperformanten, auch relevanten, ja, Unternehmen, die teilweise in vielen Nischen schon sehr, sehr lange sehr, sehr erfolgreich sind. Und da ist der Unternehmer, so wie ich es erlebe in meiner Erfahrung, immer noch prägend.
Ja.
Also der hat sich nicht wegdiffundiert. Und auch der Marco Weinrich von Arineo, der das ins Mitarbeitereigentum übertragen hat, also offiziell gehört die Firma den Mitarbeitenden, ist der qua Persönlichkeit und Kultur die treibende Kraft immer noch. Und der baut sehr klug daran, ne, wie man Nachfolge regeln kann, dass wenn er rausgeht, aber die Organisation schaut, trainiert auf ihn, weil er halt so ein fucking guter Unternehmer ist. So, also das ist quasi der eine Punkt. Also man kann es nicht klonen und kopieren. Dann kommt das Familienmuster rein, dass man an seine Kinder fragt und sagt, ne, Tochter, Sohn, willst du es nicht übernehmen? Mit all den Schwächen, wir haben über Königshäuser gesprochen, dass die da mit reingehen können. Das war so nicht nach Kompetenz ausgesucht wird, sondern nach Familienzugehörigkeit. Und meine Einladung ist, zwei Dinge zu tun als Unternehmer. Einmal mir bewusst zu sein, es wird sich ändern und ich bin fein damit. Und gleichzeitig, was sind denn die wirklichen Dinge, die ich gerne in der Organisation bewahren will? Und da eher vorsichtig zu sein, was ist denn das? Und meistens hat das was mit Werten zu tun.
Ja.
So.
Ja.
Und jetzt könnte ich gucken, Werte, Prinzipien, wie könnte ich die zu meinen aktiven Zeit in der Organisation verankern? Nicht appellativ. Nicht nur durch Führung, also durch Persönlichkeiten. Ja. Idealerweise ja, indem ich eine Führungstruppe habe, die meine Werte teilt, mit mir allein ist. Und im besten Fall habe ich 4, 5, 6, 7 Leute in der Organisation, von denen ich weiß, Bro, wir sind eine Mannschaft, wir ticken gleich, wir denken gleich. Wenn das gelingt, 10 Punkte.
Ja.
Passiert nicht so häufig. Sondern ein Blick könnte sein, wie baue ich die Organisation, antifragil und Co., dass sie auch meine Werte so verinnerlicht hat, dass sie dieses Leben dieser Werte quasi erzwingt durch die Strukturen. So, wir haben einen Kunden, der sich mit der Kreisorganisation beschäftigt, ja, und der sagt, ich will Top-Down nicht haben. Also tut der strukturell ganz viel dafür, mit ganz viel Schmerz und Folgeproblem, dafür, dass diese Organisation irgendwann nicht, also auch ohne ihn, top-down frei bleibt.
Aber das ist ultimativ die Idee von Verankerung,
ne? Das ist die Verankerung auf struktureller Ebene. Und dann hilft es, wenn man sich öffnet, muss ich denn den einen finden? Weil wir haben am Anfang über dieses Heldennarrativ gesprochen.
Ja, ja.
Entschuldige, also ich brauche den einen Helden, der mich ersetzt, kopiert und der das bitte mit der gleichen Intensität macht wie ich. Dann kann man sich auf die Suche machen in der Familie, im Freundeskreis, Headhunting und Co. Das ist ein echt, würde ich sagen, ist ein echter Sechser am Lotto, wenn das passen sollte, oder ein Fünfer vielleicht. Ja. Also könnte ich klug denken, wenn die Wahrscheinlichkeit dafür gering ist, wie kann, sieht denn mein Plan B aus? Also, wenn ich das finde, die Person, wenn das gelingt, tschakka. Wenn ich die nicht finde, brauche ich eine Option. Weil sonst bleibe ich ewig drin, kann nicht raus und hänge fest.
Und warte auf,
Auf
den Tag, wenn es, genau.
Ja. Und wenn ich jetzt aber rangehe und sage, was wäre denn, wenn gar nicht nur eine Person die Nachfolge übernimmt, sondern mehrere? Wie wäre es, wenn ich die Menschen, die ich schon in der Organisation habe, nicht ständig nach außen gucke, sondern ganz nach innen gucke und sage, wie wäre es, wenn diese drei, also wäre so ein Gedanke manchmal, also Beispiel, oft frage ich Unternehmer, nenn mir, du hast 5 Sekunden Zeit und mehr gebe ich dir noch nicht. Was sind die Leute, wo du weißt, die treiben den Laden voran, die machen Rock'n'Roll, die sind voll eingebracht, die geben Vollgas. Jeder Unternehmer, den ich bisher getroffen habe, konnte in 5 Sekunden die 5 bis 7 Namen aufschreiben. Manchmal sind es nur 3, sind nie mehr als 10. Never ever. Ja? Schreibt das sofort auf. Die Namen haben selten etwas mit dem Organigramm zu tun. Das deckt sich nicht immer, das ist mein CFO, mein CTO oder mein Bereichsleiter. Das ist ein anderes Thema, können wir uns als Merkpunkt für die Episode machen. Ja? Aber die Höchstleister in der Organisation. Oder die, was ich Höchstleister, ich will das nicht wertend meinen, dass die anderen Scheiße leisten, sondern die extra Meile gehen und die brennen und das unternehmerische Gen haben und so weiter. Und dann könnte man ja sagen, also ich meine es jetzt nicht so praktisch, ihr Viere, wie wär's, wollt ihr nicht übernehmen? Als Einheit, als Mannschaft. So, mit all den schwierigen Fragen von Gesellschafter, Anteilen, wie wollt ihr entscheiden, wollt ihr das überhaupt? Ne? Also ich könnte die Last verteilen, schon sehr früh und diese Option zumindest mitdenken und einen guten Plan B haben. Also ich könnte sagen, eine Option ist der eine Nachfolger, die eine Nachfolgerin. Die andere Option ist parallel, ich baue die Organisation schon sehr früh, sodass meine Werte strukturell verankert sind. Und die Vision vielleicht ja auch und was auch immer. Und der dritte könnte sein, ginge das? Habe ich Leute, wo ich sagen würde, ich kann den Gedanken denken, dass diese drei zusammen, die sind sehr komplementär, sehr unterschiedlich, aber kennen sie schon sehr lange, die könnten das machen.
Das ist nämlich das, was ich jetzt gerade sofort attraktiv finde. Manchmal versuche ich ja bewusst, mich in diese Unternehmerrolle reinzuversetzen und sagen, meine Uhr tickt in Anführungszeichen, ich weiß, ich muss hier was tun. Bin immerhin so schlau, dass ich frühzeitig dran denke und das Charmante an Option 3 ist ja, dass ich sage, ich kann es eigentlich ad hoc beginnen zu explorieren.
Ja.
Ohne, dass ich auf Ewigkeit meine Seele verkaufe, sondern okay, was bräuchte ich dann, würde denen mal auch mehr Raum oder entsprechenden Raum geben, um das auch zu leben, so Reallabor,
wenn ich es jetzt mal. Und die Beauty ist, dass ich vielleicht früher, als ich wollte, das Thema in die Organisation bringe.
Ja, ja, ja.
Es schwingt immer eine Angst mit, wenn ich den Leuten sage, dass ich gehe, dann bricht der Laden zusammen. Meine These ist immer umgekehrt. Mach's viel früher.
Mhm.
Leute, ich denke drüber nach.
Mhm.
Ja, wir werden das bald erleben.
Auch eine Idee von Antifragilität, ja, ne? Dass ich sage, ich bringe hier eine Spannung, eine Krise
rein. Raus, das ist so, noch hängen wir alles an uns, ist so, jetzt müssen wir langsam gemeinsam drüber nachdenken.
Mhm.
Hat jemand eine Idee? Wer Frage, ne? Ich habe, man führt Hintergespräche mit den Leuten einzeln und sagt, Florian, du bist jetzt schon seit 15 Jahren dabei. Das muss man mit Feingefühl und Takt machen und mit unternehmerischem Gespür. Und ich sage, Florian, wäre es was? Also wäre das was für dich? Wäre das was für dich vielleicht mit jemand anders? Würdest du es mit jemand zusammen machen wollen? Also zu explorieren, ist ein schöner Begriff von dir. Was sind denn Optionen in der Organisation, wie man Nachfolge auch anders regeln könnte?
Ja, vor allem, ich kann ja dann auch sehr, sehr schnell identifizieren, wer reagiert. Und zwar auch, wie reagiert.
Genau. Also, hochkomplexes soziales Spiel. Ne?
Ja, aber steckt sehr viel Fantasie drin, glaube ich. Und ich glaube, alles, wo schnell mal Bilder entstehen, also auch wenn sie ein bisschen scary sind, man muss ja jetzt nicht nur sagen, ach, das fühlt sich aber toll an, das mache ich, sondern das ist eine Frage der Machbarkeit aber auch
da,
am Ende. Ne?
Darf ich einen philosophischen Einschub machen? Ich glaube, ich nehme wieder, ich mache mal ein Beziehungsbeispiel.
Mhm. Also kein philosophisch.
Beziehung kann philosophisch sein.
Oh, jetzt wird es interessant. Ja.
Also, wenn ich nicht über eine Trennung reden kann mit meiner Partnerin, ich das tabuisiere, ein Argument, was ich von ein paar Paaren kenne, wenn wir über die Trennung reden, das ist Self-Fulfilling Prophecy, da sind wir schon getrennt. So. Wenn ich keine Optionen habe, also, Achtung, wenn ich das Nein nicht denken kann, kann ich kein Ja sagen. Also ich kann mich nicht für dich entscheiden, wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir zusammen sind. Wenn es keine Selbstverständlichkeit ist, muss ich mich jeden Tag oder zu viel, einmal im Monat, einmal im Jahr hinsetzen und mit meiner Frau vielleicht sogar sprechen, wie wäre es, wenn wir uns trennen würden. Damit ich danach mit diesem Worst-Case-Fall, in meinem Fall, also absoluter Worst-Case-Fall, ich würde, glaube ich, untergehen ohne meine Frau, kann ich denken so, und dann stelle ich mir das vor, dann merke ich, wie sich alles zusammenzieht. Und dann denke ich das und dann denke ich, Schatz, nur du. Dann mache ich dir 3 Stunden Liebeserklärungen und knie mich hin. Ja? Aber dann ist es wieder ein bewusstes Ja.
Ja.
Und ich glaube, dass wir oft Angst haben, Leute zu verletzen oder ihnen vor die Füße zu treten. Und ich glaube, wir sind im Kern, wenn die Intention sauber ist, nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen. Und wir sollten Menschen, gerade ein Unternehmen, nicht paternalisieren und wie Kinder behandeln, sondern wie erwachsene Menschen. Und Trennung gehört immer dazu. Also je früher ich das anspreche und die Leute mit diesem Thema konfrontiere und das vielleicht auch begleitet oder gut mache, also gut, ne, wertschätzend, freundlich, respektvoll, dann kann die Organisation früher anfangen, sich damit zu beschäftigen. Das ist so nach dem Motto, wenn ich erst über den Tod nachdenke, wenn ich auf dem Totenbett liege, habe ich vermutlich mit meiner Familie irgendwas verpasst vorher. Wenn ich aber schon anfange, mit 75 mal drüber zu reden, ne, wir hatten das auch im Vorgespräch, deine, meine Familie, ja. Wenn ich den Tod thematisieren kann, wenn ich das enttabuisiere, dann ja, kommt Schmerz und Schrecken hoch, aber ich nehme dem auch den Schrecken. Und dann kommt das nicht so überraschend mit dem Hammer, in einem Jahr will ich raus sein, ja, sondern ich denke schon drüber nach. Ich bin müde als Unternehmer und vielleicht will ich meine Rolle verändern. Und jetzt müssen wir alle gemeinsam eine Lösung finden. Und eine Lösung, über die ich nachdenke, ist, ob ich einen extern geilen Nachfolger finde. Und eine Lösung, über die ich nachdenke, ist, ob ihr das nicht hinkriegt als Organisation. Und wenn man sowas sagt, was meinst du, was dann auf der Hinterbühne passiert?
Ist interessant, da wäre ich gern Mäuschen, glaube ich.
Dann entwickelt sich was. Und vielleicht gibt es auch Schmerz, aber vielleicht kommen auch Ideen hoch, wo Leute sagen, können wir drüber reden. Also ich bin großer Freund von gerade tabuisierten Themen, die besprechbar zu machen.
Ich habe so eine Ahnung, du hast mich gebeten, dir den Begriff der Übergangsphase noch zuzurufen, schnell, langsam, auch noch dazu notiert.
Ja.
Hat das damit zu tun?
Ja. Geschichte. Ich habe mit einem Unternehmerpaar gearbeitet, die eine große Zimmerei hatten. Richtig groß. Ich glaube 120 Leute. Also für eine Zimmerei.
Für eine Zimmerei ist das.
Ja. Und beide wirklich smart. Sehr, sehr gute Unternehmer, ein Unternehmerpärchen, also war voll Familie drin. Die hat das ganze Betriebssystem in der Verwaltung gebaut. Also sie war die Spinne im Netz, die den Laden zusammengehalten hat. Und er war der, also einmal Klischee bitte, ne? Er war der Visionär, der vorne verkauft hat, ne, die Showseite gemacht hat, angetrieben hat und Co. Da habe ich mit dem gesprochen und er sagte, ja, wir wollen weg Aber wir müssen, und das ist ein Narrativ, was man sich erzählen, das können wir jetzt entmystifizieren. Mhm. Es muss, also weil das so besonders ist, muss Jahre, müssen wir die Nachfolge machen. 2, 3, 4 Jahre, ein ganz langsamer Nachfolgeprozess. Ja, damit alle sich einarbeiten können und damit das entspannt und reibungslos geht und damit man nicht zu große Schritte macht, damit keiner überfordert wird.
Und er in Ruhe abtrauern kann.
Nehmen wir uns 3 Jahre Zeit. Mhm. So. Und dann war meine Frage, das gilt übrigens auch für Stellenwechsel, Einarbeitungsphasen, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt. Mhm. Ja, also ich mache den Spoiler, ich würde die Einarbeitungsphase radikal kurz machen und nicht möglichst lang. Mhm. Weil da spielt ein soziales System, aber anderes Thema. Jetzt haben wir die Unternehmer und dann habe ich gesagt, habt ihr schon eine Mannschaft, jemand drin, der das grundsätzlich könnte? Und dann sagte der, ja, wir haben schon Geschäftsführer, 2 Stück, die sind beide gut. Und ich sage, sag mir mal, bei wie viel Prozent sind die, dass die den Laden rocken könnten? Mhm. Und die sind alle smart, die Unternehmer. Ne? Und dann sage ich, ja, die sind bei 80%. Das Narrativ war, sie müssen auf 100 kommen, bevor wir abgeben können.
Okay. Mhm.
Und dann habe ich gesagt, 80%? So, und weißt du, was du jetzt tust?
Ja, ist der Jackpot.
Weißt du, was du jetzt machst?
Gehst du nach Hause?
Nee, Moment. Ja, fast. Ich habe gesagt, du nimmst dir jetzt mit deiner Frau, ich wusste, dass die weg wollten, vom Urlaub in Thailand geträumt haben. Mhm. Jetzt nimmst du dir für 3 Monate mit deiner Frau Thailand-Auszeit. Mhm. Und zwar kompletter Kontaktcut.
Mhm, lässt das Handy zu Hause.
All in. Mhm. Nicht ein einziger Kontakt zur Firma. Mhm. Warum habe ich das vorgeschlagen? Weil solange der Unternehmer und die Unternehmer noch drin ist, wirken die auf ein soziales System mit den Geschäftsführern aus. Die Geschäftsführer, ohne dass sie es böse meinen, wissen, dass es immer ein doppeltes Netz und Boden gibt. Ja. Sie sind nicht voll in der Verantwortung. Weil man immer sagen kann, wenn es schief läuft, dann kommt Papa noch und hilft nochmal, macht nochmal. Und wenn du sagst, sie sind grundsätzlich bereit, Flügge zu sein, wenn man die Analogie nimmt, stößt du jetzt die Geschäftsführer quasi aus dem Nest.
Ja.
Und die müssen jetzt selber fliegen und sich selber ernähren. Mhm. Wird das holprig sein, aber hallo. So, ja. Und dann, wenn du aber weg bist 3 Monate, dann habe ich gesagt, das ist ja nicht einfach aussteigen, das ist ja fahrlässig, kommst du nach 3 Monaten zurück und dann mach dir einen guten Review, einen guten Prozess. Was hat denn das mit der Geschäftsführung gemacht?
Ja.
Wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Zahlentechnisch, in der Kultur, mit den Geschäftsführern. Ja, und es stellte sich zum Beispiel heraus, dass in dem Review einer der Geschäftsführer, den sie für den besten hielten, nicht der wirksamste war. Mhm. Der konnte damit nicht umgehen. Mhm. Der war der wirksamste in dem Spiel Unternehmer und Geschäftsführer.
Ja.
Der war aber alleine mit dem anderen, war der nicht der wirksame. Das war der jetzt, ne, Klischee wieder, der stillere, ja, der eigentlich auf der 2. Ebene war, der durch diesen Raum ist der angesprungen und hat ganz ruhig die Verantwortung immer mehr an sich gezogen. Die Leute sind ihm gefolgt, soziale Führung und hat das gemacht. Die haben Entscheidungen getroffen, die der Unternehmer nicht gut fand.
Ja.
Die Zahlen stimmten trotzdem.
Ja.
So, und dann konnte man sich hinsetzen und sagen so, bleiben wir jetzt weg? Und dann kann ich, nee, es hat mir alles nicht gefallen. Das ist ja seine Entscheidung, ich komme wieder rein. Aber das ist ein sehr, sehr guter Stresstest, wenn man die Übergabe, die Nachfolge, wenn man sie so bei 70-80% hat, nicht noch 3 Jahre zieht. Weil ich habe das bei einem Unternehmen, und dann mache ich eine Pause, gehört, der hat das alles an seinen Sohn übergeben. Also formal, ne? Chef der Holding, Chef der Stiftung, Chef des Unternehmens. Großes Unternehmen. Mhm. Und der Vater, also der Senior, der hat gesagt, das ist bei dem abgeprallt. Mhm. Passiert selten, aber es ist da völlig passiert.
Ja, klar.
Hat er gesagt, es zählt nur der Mensch. Was sie da erzählen, ist Quatsch. Also Hierarchien gelten nicht. Also jeder kann hier machen, was er will. Also ganz spannender Blick und sehr, sehr gut der Unternehmer und auch sehr erfolgreich. Also das dazu, ob Systemtheorie nötig ist, um erfolgreich zu sein. Und der sagte, ja, aber ich habe immer noch ein Büro und ich komme nur zum Kaffeetrinken vorbei. Aber es ist doch alles geregelt. Mein Sohn ist doch der Chef. Und natürlich ist das Kulturmuster so, wenn der Senior in der Kantine Kaffee trinken war, haben sich Leute zu ihm gesetzt.
Ich habe eine Fantasie.
Haben mit ihm gesprochen.
Ja.
Und wenn der sagte, das geht mich nichts an, hat der trotzdem einmal genickt. Hat einmal mit dem Kopf geschüttelt.
Klar.
Hat einmal irgendeine Anmerkung gemacht, die Leute sofort als, okay, Legitimation ist nicht gut, ist gut gemacht haben.
Na klar.
Deswegen glaube ich, dass Trennung für einen definierten Zeitraum, 3, 6, 12 Monate, komplette Trennung, ein belastbarerer Stresstest für eine Nachfolgeregelung ist als die langsame Übergabe. Mhm.
Spannend. Die Idee, dass wir hier ein dickes Brett nochmal haben.
Ja, ich finde schon.
Und auch deutlich tiefer nochmal rein könnten, aber fürs Finale,
reicht das.
Dass es ja ist, hochspannend. Also ich glaube, mehr als genug zum drauf rumkauen, kann ich mir vorstellen für eine Person, die gerade in der Situation ist und möglicherweise Status Quo ein bisschen anders drüber nachdenkt, als das, was du hier angeboten hast.
Das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ne, wo ihr Hörerinnen und Hörer sagen könntet, da wollen wir tiefer rein.
Ja.
Und dann könnten wir, wenn genug Nachfrage ist, ja gerne mal eine Folge machen und da tief einsteigen.
Ein Nachlegen, auf jeden Fall. Für heute aber habe ich noch eine Sache, die mich wirklich, wirklich seit Anfang an, und ich habe mich gezwungen, bis jetzt zu warten. Wenn du jetzt für die letzten Minuten nochmal die Möglichkeit hast, eine einzige Frage mitzugeben für alle, die da zuhören, die bis jetzt auch gesagt haben, okay, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, dies und jenes. Heißt ja nicht, dass man immer das Gesamtpaket kaufen muss. Aber wenn es auch nur einmal Klick gemacht hat und das was ändert in der Perspektive, Job done.
More than happy.
Aber wenn es die einzige ist, die du stellen kannst als Frage, die ganz episch alles ändert, die Sicht. So. Gibt es die und welche wäre das?
Mit dieser Frage, die hast du mir ja schon in der Vorbereitung auch gestellt. Ich bin ein bisschen vorbereitet darauf. Das hilft mir auch. Also vielen Dank, dass ich das durfte.
Ich dachte, du hättest das alles schon vergessen durch all die Episoden.
Verdammt. Nee, das habe ich mir gemerkt. Okay. Warum habe ich mir das gemerkt? Weil das natürlich für mich eine giftige Frage ist. Mhm. Ich bin so breit als spezialisierter Generalist, dass ich dir jetzt 17 Fragen anbieten würde. Und deswegen schätze ich dafür, dass du mich zur Fokussierung zwingst. Und ein Gedanke sagt mir, eine Frage kann nichts, also das geht nicht. Mhm. Und trotz allem ist es ja richtig, dass du das fragst. Mhm. Und wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, wer entscheidet bei Ihnen, wie entschieden wird?
Marcel, das war die eine von den 17 möglichen Fragen. Und wer möchte und so ein Gefühl hat von, vielleicht finde ich heraus, warum es diese Frage ist und keine andere, der möge sich gerne über die anderen Episoden beugen, die wir bis dahin gemacht haben. Ich glaube, da findet man die eine oder andere Indikation sehr wohl. Aber ansonsten lassen wir das jetzt unkommentiert, denn das hier sollte ja auch dazu dienen, zum Nachdenken, drauf rumdenken einzuladen. Und ich glaube, das geschieht hiermit sehr, sehr gut. Für diese Staffel, wir sind angekommen. Es ist eine Einladung als Ganzes. Ich danke dir, Marcel. Habe ich anfangs getan. Mache ich jetzt gerne nochmal. Euch da draußen, was auch immer ihr damit anstellt, viel Erfolg dabei.
Ja. Ich gebe das Danke noch zurück, bevor wir abschließen. Das darf ich jetzt und das nehme ich mir auch. Das Danke geht an dich zurück. Hab mich mega wohl gefühlt, war ja eine Wette, die ich auf dich gesetzt habe, ob du mich so fragen kannst, ob ich mich wohlfühle, du dich wohlfühlst und Chemiefaktor ist cool. Und ich glaube, dass ein Großteil vielleicht von dem, was ich erzählt habe und wie ich es erzählt habe, eben auch mit von dir herausgekitzelt und hochgeholt ist. Insofern vielen Dank.
Sehr gerne den Beitrag geleistet. Für heute, liebe Leute, bis bald.
Bis bald.